die Person anschauen, ein bisschen, wo eigentlich das Vorbild im Glauben ist. Die Person hat im Alten Testament gelebt, aber im Neuen Testament wird er als Vorbild vom Glauben ganz besonders beleuchtet. Wer könnte es sein? Abraham Curry, Volltreffer. Genau, im Römer 4 steht, Abraham sollte der Vater all derer werden, die glauben. Er ist wirklich das große Vorbild. Und wir wollen heute mal die mittleren 25 Jahre im Leben von Abraham beleuchten. Es gibt so quasi wie ein Doc über das Leben von Abraham. Wo wir ein bisschen schauen, wie ist das eigentlich konkret mit seinem Glauben? Wie hat der ganz praktisch ausgesehen? Und wir gehen ganz am Anfang her. Dort begegnet Gott dem Abraham, ruft ihn und gibt ihm einen Auftrag, er soll rausgehen, er soll gehen in ein Land, wo er ihm wird zeigen, und er gibt ihm auch eine wunderbare Zusage. Er wird ihn zu einem grossen Volk machen, er wird ihn segnen und er wird auch für viele andere ein Segen sein. Das ist so das, was Gott ihm gesagt hat. Also wie fängt der Glauben eigentlich an? Damit Glauben überhaupt kein entstehen, braucht es das erste Mal einen Anruf von Gott. Manchmal haben wir das Gefühl, ja, ich habe Gott gesucht. Oder sagen das auch. Und subjektiv empfinden wir das. Es gibt Leute, die sagen, ich habe schon von Kind auf habe ich Gott gesucht. Das ist subjektiv schon richtig. Aber objektiv heisst, Gott hat dich schon lange gesucht. Weil es fängt immer mit dem an. Ein Anruf, wo Gott einmal ruft und testet, lässt er überhaupt. Und dann kommt ein Auftrag, Gang. Und dann kommt eine Zusage. Wie ist gerade in den Sinn gekommen? Wie hat Jesus den Petrus gerufen? Was hat er ihm gesagt? Und dann, was hat er noch gesagt? Ich will. Genau. Das sind genau die gleichen Punkte, oder? Zuerst, hey, komm zum Busch aus. Komm, beweg dich. Und ich mache etwas aus dir. Genau so ist das gegangen beim Abraham, wo Gott zu ihm sagt, komm zum Busch aus, beweg dich, ich mache etwas aus dir. Ist schon noch eine Herausforderung. Bei uns ist es immer so, wenn wir uns auf einen Weg machen, den wir nicht so kennen, gerade mit dem Auto, heute stellt man das GPS ein, oder? Und ich weiss schon das Ziel, wo ich her will, und dann stelle ich das GPS ein, und dann, ja, dann wird ich dort hergeführt. Das ist das Normale, sind wir uns gewöhnt. Aber hätte so eine Fernsehsendung gegeben, Mona bei den Leuten, Mona mittendrin, vielleicht hat der ein oder andere das auch gesehen, dort hat jemand anders GPS eingestellt. Die hätten irgendwo müssen her und hat keine Ahnung gehabt. Im Auto ist einfach das GPS eingestellt gewesen und sie hat müssen fahren und hat keine Ahnung gehabt, wo das Ziel ist. Das ist ganz eine andere Herausforderung. Und das ist das, Gott hat quasi das GPS eingestellt. Er hat gesagt, los Abraham, gang einfach einmal, ich zeige dir dann schon wohin. Und jetzt fängt der Glauben an. Mit was fängt der Glauben an? Jetzt da, mit dem Kasa, mit dem ersten Schritt vom Abraham. Da fängt der Glauben, das andere mit Gott ist Voraussetzung, oder? Ist richtig, bei Gott fängt alles an, aber das ist noch nicht Glauben vom Mensch, sondern das ist einfach Gottes Bemühung. Und Gottes Zusage. Aber jetzt fängt der Glaube konkret an, er macht den ersten Schritt. Aus der Komfortzone raus, wo er sich gewöhnt war, aus der Stadt. Und es ist schon ein bisschen eine Veränderung gewesen. Das Leben lang campieren, wenn er gewöhnt ist, in einem festen Haus wohnen. Naja, die einen lieben campieren, meine Frau weniger. Ich weiss nicht, ob der Abraham und Sarah gern campiert haben. Aber sie haben nicht gefragt, er hat auch nicht diskutiert mit Gott. Er ist einfach gegangen. Das zeichnet Abraham aus. Kontrollen abgeben. Und dann steht das so wunderbar. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Das ist der Sohn von seinem Bruder. Abraham war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Also schon ein bisschen Senior, aber ist auch ein bisschen älter geworden wie mir. Er ist gegangen. Und wo er angekommen ist, dann begegnet ihm Gott wieder. Unterwegs hat er irgendwie mal aus dem Gott gezeigt, will ich richtig, dass er muss gehen. Dass er wahrscheinlich nicht Richtung Osten geht, wo er hergekommen ist, hat er vielleicht geahnt. Gegen Süden kann man nicht, dort ist Wüste. Also hätte er Richtung Westen müssen gehen, aber hätte ja können noch eine weitere, die heutige Türkei, aber er ist dann Richtung Süden gegangen, auf heutige Israel. Gott muss ihn irgendwie geführt haben. Und dort, wo er am Ziel ist, begegnet ihm Gott und schenkt ihm wieder eine neue Bestätigung. Das ist so wunderbar. Gott weiss genau, Glaube muss wachsen. Wir sind nicht vom ersten Tag an die grossen Vertrauenshelden. Wir haben alle im Herzen tiefes Misstrauen auch. Und Glaube muss wachsen. Und Glaube braucht Herausforderungen und braucht Bestätigungen. Jawohl, es ist richtig. Genau. Und dann geht es weiter. Also er hat den Gott einen Altar gebaut. Das heisst, ein Ort, ein Altar ist ein Ort von der Gottesbegegnung. Dort hat er immer wieder herkommen. Er hat sicher auch Tier geopfert als Zeichen von Schuld und Vergebung. Aber der Altar ist vor allem ein Ort, wo er Gott begegnen kann. Und das hat er gemacht, weil ihm ist das wichtig gewesen, jetzt in dieser Beziehung zu dem Gott zu leben. Abraham, der Mann vom Glauben. Wenn wir so ein bisschen weiterlesen im Kapitel 12, dann kommt gerade die nächste Seite. Nachdem ist das Land, hat das Land durchzogen, ist Richtung Süden gegangen. Und dann kommt der Hungersnot. Jetzt ist doch der Abraham ein gesegneter Mann und geratet in eine Hungersnot. Geht doch nicht auf, oder? Wo ist denn der Segen? Gesegnet sein heisst nicht unbedingt, dass immer alles gut geht. Gott tut uns nicht immer alle Steine aus dem Weg räumen. Das ist nicht das Merkmal vom Segen. Sondern das Merkmal vom Segen ist, Gott hat mit unserem Leben etwas vor und verändert unser Wesen. Das ist das Merkmal vom Gesegnetsein. Dass Gott uns immer wieder in Situationen hineinführt, wo wir Chancen haben, Jesus ähnlicher zu werden. Das ist das Merkmal vom Segen. Sonst hätte es da nicht eine Türe dürfen gehen. Das würde nicht zusammenpassen. Also, der Abraham geht Richtung Süden, kommt dort in die Dürre und dann entscheidet er sich, auf Ägypten zu gehen. In der Bibel steht nicht, ob das ein guter oder ein schlechter Entscheid war. Aber was furchtbar schlecht war, wir lesen, wir müssen selber lesen. Lesen die Kapitel unbedingt, das ist so genial. Kapitel 12, weitere, ist so spannend. Dann kommt er auf Ägypten und er hat eine wunderschöne Frau gehabt. Sarai. Und dann kommt der Schiss über. Wenn die Ägypter sehen, was ich für eine wunderschöne Frau habe, dann werden sie mich umbringen, damit sie die Frau kriegen. Das war seine Angst. Hey Abraham, Gott hat doch gesagt, ich mache aus dir ein riesen Volk. Und du hast Schiss, dass du den Kopf kürzer gemacht wirst. Wo ist denn da dein Glaube? Ist halt ein Mensch wie mir. Sarah hat das Spiel mitgemacht. Sie haben abgemacht, sie sagen beide, sie sind die Schwester von Abraham. Stellt euch vor, der Abraham, was der aufs Spiel setzt. Einfach Angst. Angst, wenn die Angst zum Chef wird, dann ist es im Leben nicht mehr gut. Ich denke, das ist ganz ein wichtiger Punkt. Wenn man zulässt, dass die Angst der Chef ist, ich habe sehr viel Angst, aber ich bin sehr am Lernen, dass die Angst darf nicht der Chef sein. Jesus ist der Chef. Aber wenn das passiert, dass die Angst der Chef ist, dann kommt es ganz blöd raus. Und das ist mit Abraham passiert. Die Angst ist sein Chef geworden und er hat seine Frau verleugnet. Der Pharao hat sie tatsächlich dann geholt, irgendwie sein Harem wahrscheinlich. Und Gott hat ganz gewaltig müssen eingreifen. Er hat dann zum Pharao unter Knoten genommen, hat geredet und der Pharao hat geschnallt, da stimmt etwas nicht, hat mit dem Abraham geredet, was ist jetzt eigentlich los? Und der Abraham hat sich dann ein bisschen rausgeschwätzt und eben gesagt, ja, wegen der Schwester und so. Und dann hat der Pharao ihm die Frau wieder zurückgegeben, hat ihn noch beschenkt mit allen möglichen Gütern und hat ihn davon gejagt. Haus. Und der Abraham ist wieder zurückgekommen in sein Land. Er ist gesegnet gewesen, er hat viel Viecher gehabt, und seinen Neffen auch. Und er ist so gesegnet gewesen, dass es Krach gegeben hat. Also die Auswirkung vom Segen ist Streit. Und zwar sind die Hirten von beiden reichen Männern sind aufeinander los, weil es einfach zu wenig Gras gab für zwei so riesen Herden. Und dann hat der Abraham, ist wieder eine Herausforderung, wie reagiert er jetzt? Und er hat die Chance gehabt, dort seine Grossherzigkeit zu zeigen. Und er sagt zum Lot, der Lot ist ja Generation jünger, sagt Lot, besser, wir trennen uns, weil wir haben ewig Krach. Sie sind ja schließlich nicht geheiratet zusammen gewesen, sondern es war eine Arbeitsgemeinschaft gewesen. Besser künden, wieder krachen. Und der Abraham sagt Lot, schau, woher das du willst. Wenn du dort rüber gehst, gehe ich dort rüber. Wenn du dort gehst, gehe ich dort. Also hat ihm der Vater eingelassen. Und so ist dann auch passiert. Der Lot geht richtig in die Ebene, auf Sodom, und der Abraham bleibt im Gebirge. Und dann, nachdem das passiert ist, kommt eine neue Bestätigung. Ah, das habe ich, jawohl, das kommt erst nachher, Entschuldigung. Wo der Lot, wo sie sich trennt, hat Gott nochmal eine Bestätigung geschenkt. Und hat nochmal gesagt, deine Nachkommen werden sein wie der Staub. Man kann es nicht zählen. Ja, Gott schenkt immer wieder Bestätigung, weil er uns so liebt und weil er will, dass unser Glaube wächst. Der Abraham ist ein gesegneter Mann. Eigentlich hat er alles. Er hat eine wunderschöne Frau, hat viele Angestellte, hat viele Herden, finanziell geht es ihm gut und auch sonst, er hat Frieden, er hat eigentlich hat er alles. Nur etwas fehlt. Und jetzt kommt das. Gott redet wieder, Kapitel 15, und sagt zu ihm, hab keine Angst, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Schild ist ja der Schutz. Gott sagt, ich bin dein Lohn. Ja, schön und gut. Aber der Abraham hat da schon noch ein bisschen Einwand. Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ohne Kind durchs Leben. Mein Diener Eliezer von Damaskus wird mein Haus und mein ganzes Erbe mal antreten. Wenn du mir kein Nachkommen gibst, wie soll das Ganze passieren? Verständlich. Verständlich. Ja. Sind auch schon ein bisschen Zeit vergangen. Und dann antwortet Gott, Gott nimmt ihn sehr ernst. Weil das ist eine ernsthafte Frage. Und Gott sagt, nein, nicht der Eliezer soll dein Erbe sein. Genau, ist da richtig. Nicht er soll dein Erbe sein, sondern von deinem eigenen Leib, du wirst einen Sohn überkommen, der von deinem Leib kommt, und der wird der Erbe sein. Und wieder sagt der Gang raus, schaut, ist offenbar zu Nacht gewesen, schaut die Sterne an, ungefähr so, so viel Nachkommen wirst du haben, wie du da Sterne siehst. Zähl sie mal. Ja. Manchmal tut es mir so ähnlich. Uns geht es, wenn ich jetzt in die Gemeinde hineinschaue, uns geht es eigentlich in vielem gut. Gott hat uns gesegnet. Wir haben jetzt schon im 7. Jahr hier in diesem Haus. Wir haben viele Leute, die können ein- und ausgehen können. Wir haben Einzelne, die dazugekommen sind. Also es geht uns eigentlich relativ in vielem gut. Wir haben es eigentlich gut. Wir haben Frieden. Aber ein Punkt. Jesus hat verheißen, dass wir Frucht bringen. Und zwar viel Frucht. Und für mich ist das immer wieder ein Spannungsfeld. Wo sind denn die geistlichen Kinder? Ich sehne mich so danach, dass noch mehr Menschen in den Bund mit Jesus eintreten, Kind von Gott werden und wirklich Jesus nachfolgen. Um das geht es ja. Wegen dem sind wir da. Also mein Job ist ja nicht einfach zum Schauen, dass die ganze Organisation läuft, der Karren läuft, sondern meine Leidenschaft ist, zu erleben, dass Menschen mit Jesus in Verbindung kommen. Dann lebe ich auf. Das ist. Und logisch kann ich mich nicht einfach zufriedigen und sagen, ach, wir haben es doch schön, wir haben es doch gut. Nein, da geht es mir ein bisschen wie im Abraham. Gott hat riesen Verheißungen gegeben, aber der entscheidende Punkt fehlt. Und mit allem anderen sich zufrieden geben, wäre nicht richtig. Und in dem Sinn einfach dranbleiben und Gott bitten, dass er seine Zusage hier auch wahr macht. Ja, Gottes Zusagen bleiben, die sind richtig, aber sein Zeitplan ist manchmal ein bisschen anders. Und jetzt kommt eine wunderschöne Aussage. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Hey, wie schön. Da kommt zuerst mal wörtlich der Glaube vom Abraham zum Trägen. Steht zuerst mal vom Glauben vom Abraham. Er hat es noch nicht gesehen. Er hat es noch nicht gesehen. aber hat vertraut, wenn Gott das sagt, dann ist das so. Und Gott hat ihn gerecht gesprochen. Nein, er ist nicht immer ein Glaubensheld in dieser Phase. Gott hat viel müssen investieren. Er bleibt aber einfach, er bleibt Gott treu. Er bleibt Gott treu und trotzdem passiert unheimlich lang nichts. Es ist ungefähr 10 Jahre Wartezeit und dann kommt die nächste Aktion. Mittlerweile ist Sarah etwa 75 gewesen. Sie hat die zündende Idee, wie der Abraham zu einem Sohn kommt. Sie hat ja kein Kind bekommen, aber sie hat eine Magd gehabt, eine ägyptische Magd. Und dann hat sie zum Abraham gesagt, schau, ich kriege kein Kind, ich kann nicht gebären, aber geh doch zu meiner Magd ein und die wird dann mir einen Sohn gebären. Also Leihmutterschaft, im Grunde genommen. Kennen wir ja heute auch. Also, dass quasi die Magd hätte, sie soll einen Sohn gebären und dann ist aber der Sohn gewesen von der Sarah. Und ja, gute Idee, oder? Gute Idee, Plan geht auf. Der Abraham leuchtet da nicht so wahnsinnig hell, weil er steht, er hat es einfach gemacht, was Sarah gesagt hat. Und dann kommt nochmal ein Punkt, wo dann die Hagar, die Magd, schwanger war, hat sie angefangen zu sticheln gegen Sarah. Und Sarah ist mega traurig gewesen und hat gesagt, das ist das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Hat dem Abraham Vorwürfe gemacht, dass sie jetzt noch unter die Rede kommt bei dieser blöden Magd. Und der Abraham sagt, das ist deine Magd, mach mit ihr, was du willst. Schön Verantwortung getragen, hm? Mach mit ihr, was du willst. Ein bisschen typisch Mann. Die Glaubenshelden. Und doch der Titel, ein Mann vom Glauben. Offenbar geht es so nicht um Perfektion, sondern es geht um die grundsätzliche Treue. Gott hat dann dort wieder gewaltig eingegriffen. Schlussendlich kriegen sie den Sohn und der Ismael wächst her. Es gibt dann noch andere Geschichten in dieser Zeit, die wir aber in den nächsten Predigten werden anschauen. Wir schauen dann mal ein bisschen weiter. Wir machen wieder einen Zeitsprung. Nochmal etwa 15 Jahre. Jetzt ist der Abraham, er ist noch nicht ganz 100, 99. Und Sarah ist etwa 10 Jahre jünger. Und Gott begegnet ihm. Ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen und will dich über die Maßen mehren. Der Abraham ist auf sein Angesicht gefallen, vor Gott niedergefallen. Und dann erklärt ihm Gott den Bund, dass er alle Männlichen soll beschneiden an der Vorhaut und auch der Ismael unter anderem und sich selber auch. Und der Abraham hat das gemacht. Und er hat aber auch, das ist schön, er hat auch einen neuen Namen bekommen. Bis jetzt hast du Abraham geheißen, das heisst erhabener Vater. Und jetzt sollst du Abraham heißen, das heisst Vater vieler Völker. Gut, das ist jetzt nicht mehr so schwierig gewesen zum Glauben für den Abraham. Schließlich hat er jetzt einen Sohn. Der ist ja da gewesen. Und die Verheißung ist da gewesen. Und dann sagt aber Gott noch etwas anderes. Und das ist dann erstaunlich, dass er sagt, auch Sarai soll einen neuen Namen bekommen. Nämlich sie soll Sarah heißen, das heißt Fürstin. Ich will sie segnen und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben. Ich will sie segnen und Völker sollen aus ihr werden und Könige über viele Völker. Das ist jetzt völlig unerwartet gewesen. Weil ich meine, eben der Trick mit der Leihmutterschaft hätte ja funktioniert, der Abraham Heckin, und jetzt sagt Gott, nein, Sarah soll auch eine neue Identität, neue Namen bekommen, sie soll auch noch ein Kind bekommen. Naja, das ist dann für den Abraham ein bisschen gewöhnungsbedürftig gewesen. Er hat gelacht, im Herzen, er hat es nicht laut gesagt. Er hat es mir im Herz gesagt, soll mir mit 100 Jahren noch ein Kind geboren werden und Sarah mit 90 noch gebären. Und dann hat er aber auch mit Gott geredet und er hat sich eingesetzt und hat gesagt, ach Herr, der Ismael soll doch leben. Das ist doch eine gute Idee gewesen mit dem Ismael. Der ist übrigens in der Zwischenzeit schon 13 gewesen. Also der ist gut angewachsen. Soll doch das so funktionieren? Und Gott sagt, nein. Nicht der Ismael, sondern durch Sarah sollst du noch einen Sohn überkommen. Wenn wir die Zeittafeln anschauen, weiß nicht, ob man es mal gesehen, ich nehme an, 75 war er, wo Gott ihn gerufen hat, Gottes Ruf, gehorsam. Dann ist 10 Jahre gegangen, bis zu der Aktion Leihmutterschaft da mit dem Ismael. Dann geht es nochmal 14 Jahre, bis sie die neuen Namen überkommen und bis Gott ankündigt, auch Sarah wird noch schwanger werden, dann geht es nochmal 1 Jahr, bis der Isaac geboren ist. Also insgesamt 25 Jahre und nachher am Schluss hat der Abraham nochmal 75 Jahre gelebt, also dass er 175 Jahre alt geworden ist. Das ist so die ganze Zeitspanne im Leben vom Abraham. Wenn wir die 25 Jahre überblicken, dann sehen wir, der Mann vom Glauben hat viel Zweifel gehabt. Zwischen ihnen ist Angst sogar sein Chef geworden. Er hat falsche Entscheidungen getroffen. Er war manchmal ungeduldig gewesen. Er hat aus Fehler gemacht, hat aus Fehler gelernt. Ganz krass ist übrigens eine Geschichte im Kapitel 20. In dieser Zeit da, zwischen dieser Verheißung und der Geburt vom Isaac, ist der Abraham nochmal zum Nachbarkönig gegangen und er hat nochmal das Gleiche erlebt wie dort in Ägypten. Er kriegt Panik wegen seiner wunderschönen Frau und macht nochmal den gleichen Gag. Und sagt dem Abimelech, sie ist meine Schwester. Und der Abimelech, der König, holt Sarah zu sich und Gott muss eingreifen. Jetzt hat doch der Abraham die Verheißung bekommen, Sarah wird dir einen Sohn gebären und er verkauft sie, weil er Schiss hat um sein eigenes Leben. Da vorne dran habe ich es noch verstanden, gell? Aber da, wo er so viel erlebt hat, macht er das Gleiche nochmal. Das sind diese Glaubenshelden. Also, ich bin ja kein Dreck besser. Und wer noch nie einen Fehler wiederholt hat, soll jetzt aufstehen. Mich tröstet das extrem. Wie oft zweifle ich, obwohl ich eigentlich weiss, dass Gott hinter mir steht. Und gleich wird mich die Angst wieder beschleichen. Also der grösste Glaubensheld, der Abraham, bin ich auf keinen Fall, viel kleiner. Ich mache mir viel zu viel Sorgen. Ich merke, ich mache mir vor allem Sorgen dort, wo ich verantwortlich bin. Ich muss sagen, wenn es um mein Leben geht, dort kann ich es ein bisschen besser. Dort kann ich es ein bisschen besser ablegen. Einfach sagen, der schaut schon. Aber in meiner Position von der Verantwortung, da lohne ich mich so viel stressen, weil ich immer wieder gleich einfach noch zweifle, ob Jesus wirklich voll hinter mir steht oder ob er mich irgendwann in meiner Verantwortung gleich noch hängen lässt. Muss ich ehrlich zugeben. Ach, ich wünsche mir, dass ich dort noch erlöst werde, aber ich bin es noch nicht. Nein, ich habe nicht so einen heldenhaften Glauben, aber eins ist klar, ich will Gott treu bleiben. Ich habe gerade letztens mit jemandem über das Thema diskutiert und ich habe mich wirklich, mein Entscheid ist, ich werde Jesus nie aus der Schule laufen. Der Entscheid ist gefallen. Ich will ihm treu bleiben, was immer kommt. Der Entscheid ist gefallen. Und ich will jetzt da nicht als Held dastehen. Ich hoffe, ich kann es durchziehen. Dank Gottes Gnade habe ich es bis heute können durchziehen. Aber ich glaube, das ist die Verwandtschaft mit dem Abraham. Einfach trotz allen Abstürzen und trotz allen Zweifeln und Fehlern Gott treu bleiben. Und das sind die Helden vom Glauben, die wir in der Bibel beschrieben sehen. Also wir haben auch noch Chancen. Manchmal gibt es Versuchungen, überstürzte Aktionen zu machen. Habe ich ja gerade auch vor 2 Wochen erlebt, im Zusammenhang mit dem Gebäude. Tack, tack, sofort. Oder? Und dann ist irgendwie etwas nicht ganz gelaufen und ich habe innerlich realisiert, nein. Es ist nicht der Weg, um jetzt zack, zack. Es ist der Weg, um nochmal alles, alles einfach Jesus ablegen. Sagen, wenn es dein Weg ist, dann tust du uns auch die Türen auf. Ich glaube, das ist der Weg. Wenn es dein Weg ist, dann tust du uns die Türen auf. Und wenn es nicht dein Weg ist, dann bin ich zwar im Moment am Boden zerstört, aber treu bleibe ich gleich. Das ist der Punkt. Das ist der entscheidende Faktor, glaube ich. Nein, Gott hindert jetzt nicht, seine Pläne zu Ende zu führen, auch wenn unser Glaube nicht so perfekt aussieht. Ich habe für nächsten Sonntag noch, oder die nächste Sonntag, habe ich jetzt das noch eingeblendet. In diesen 14 Jahren hat Abraham zwei ganz, ganz gewaltige Sachen erlebt. Und nächste zwei Sonntag werden zwei von diesen Erlebnisse von Abraham, wo der Glaube als Kühnheit, bis jetzt ist Glauben einfach Treue. Aber Glauben kann auch Kühnheit sein. Glauben kann auch Ringen sein. Das sind die zwei Predigten und die dritte, die dann noch wird kommen Ende März. Das grenzenlose Vertrauen. Lasst euch überraschen. Ich freue mich auf die Predigten. Die werden noch ein bisschen mehr Fleisch im Knochen haben wieder die heutige. Die heutige ist ja so ein einfach eine Doc-Sendung über 25 Jahre. Aber ich hoffe, es hat gleich unser Herz ein bisschen berührt. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Was für Zusagen hat Gott dir gemacht? Was ist eigentlich dein Lebensauftrag? Das solltest du eigentlich wissen, sonst musst du Gott fragen. Wie konsequent lebst du deinen Lebensauftrag? Wo hast du schon mal Korrekturen vornehmen, wenn es um den Auftrag gegangen ist und du gemerkt hast, so wie ich lebe, das entspricht gar nicht dem Auftrag? Oder ist vielleicht auch jetzt eine Korrektur dran? Lebst du den Auftrag, den Gott dir gegeben hat? Bist du treu in dem? Red niemand von perfekt. Aber bist du treu in dem Auftrag, den Gott dir gegeben hat? Nehmt das einfach mal mit. Amen.